Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Montag, der 15.06. Die Fußball-WM ist im vollen Gange. Aber wir wollen auf das sportliche Geschehen abseits des Fußballs schauen und gucken dafür nach Portugal, Spanien, Polen und Frankreich. Denn wir müssen über die Kanu-Rennsport-EM, Triathlon-EM und sprechen und außerdem über das, was in der letzten Woche noch passiert ist. Da müssen wir noch ein bisschen was nachholen, da haben wir Nachholbedarf. 3x3 und Tennis haben uns da ein bisschen bewegt. Und all das kommt heute auf einen Gast zu, der schon fast mit jedem aus der Sportwelt, habe ich jetzt einfach mal so gesagt, einmal geredet hat. Er war lange Chefreporter Sport beim Hamburger Abendblatt, ist Spiegel-Bestseller-Autor. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, wenn man quasi so Co-Autor ist. Wir können da gleich drüber sprechen.
Ja.
Und ich darf ihn meinen Kollegen nennen, denn seit letztem Jahr arbeitet er für Team D und den DOSB und schreibt ganz tolle Artikel über all das, was in der olympischen Welt so passiert. Eins hat er mir voraus, denn er hat einen Wikipedia-Artikel, darauf arbeite ich noch ein bisschen hin. Spaß beiseite. Ich freue mich, heute ein neues Gesicht und vor allem eine neue Stimme im Team D-Update begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Björn Jensen.
Moin, Konsti, das war ja eine Eloge, meine Güte.
Nicht schlecht, oder?
Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, also ganz ehrlich, dass ich hier dabei sein darf, denn wenn man gehört hat, wer hier schon alles dabei war, dann ist das eine illustre Reihe, in der ich mich fast fehl am Platze fühle. Also vor allem, wenn ich dann denke, dass Matthias Killing, den ich sehr, ja, sehr mag und bewundere, hier immer seinen Senf zum Besten gibt, dann bin ich ja stolz, dass ich das auch machen darf.
Jan Dankeschön. Ulrich, Tabea Kemme bei der WM dabei. Und jetzt natürlich du. Nein, ich glaube, du kannst einiges mehr an Mehrwert bieten, diesem Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dabei bist. Und wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, eben vor dem Podcast. Du bist auch ein bisschen gebeutelt vom Wochenende, denn die Anstoßzeiten des Fußballs machen uns zu schaffen, so ein Brasilien gegen, Marokko. Um 0 Uhr. War ein gutes Spiel. Ich habe die perfekte Entscheidung getroffen und bin nach der ersten Halbzeit ins Bett gegangen. Zweite Halbzeit ist nichts mehr passiert. Hervorragend.
Du bist halt ein Fuchs.
da hatte ich Glück. Beim Rest, naja, schauen wir mal.
Ja, wobei ich fand die zweite Halbzeit von Brasilien-Marokko auch insofern spannend, als dass Marokko gezeigt hat, dass man sie eben auch knacken kann. In der ersten halben Stunde habe ich gedacht, was machen die da? Das ist der Hammer. Aber so fand ich, war es ganz gut einzuschätzen. Ja, und du hast recht, die Anstoßzeiten, die machen es jemandem, der dann eben auch gerne mal so ein kleines, so ein Nebenspielchen sehen will, das macht es einem schon ganz schön schwer.
Wir können uns schon ein bisschen dran gewöhnen, denn LA 28 steht vor der Tür. Das wird ähnlich werden für die, die zu Hause sind in Deutschland. Aber nur so viel dazu. Und wir wollen heute gar nicht zu sehr über den Fußball sprechen. Das jede Sekunde wird heute und die nächsten Wochen noch über den Fußball gesprochen. Das müssen wir gar nicht so tun, sondern wir wollen über das sprechen, was während dieser WM ein bisschen in den Hintergrund rutscht. Und fangen an mit der Kanu-Rennsport-WM. Und da feiern wir auch einen ganz schönen Erfolg, den unsere Fußballer vielleicht noch gar nicht so zu verzeichnen haben. Denn dreimal Gold auf portugiesischem Wasser gibt es für unsere Kanuten im Rennsport. Und zwar Gold im K2 der Herren, Jakob Schopf und Max Lemke. Außerdem Gold im K2 der Damen, Paulina Jaschek und Pauline Jaksch holen dort Gold. Und außerdem noch im K1 der Damen, 500 Meter, Pauline Jaksch da, also mit Doppelgold. Man kann, glaube ich, ganz zufrieden sein, denn dahinter gibt es ja auch noch 4 Medaillen. Einmal Silber für die Herren, K4, 500 Meter, Max Rennscheid, Max Lemke, Jakob Schopf und Tom Liebscher-Lutsch sind da dabei. Und dreimal Bronze noch, zweimal im olympischen K1 der Herren, Jakob Schopf holt da also eben auch noch Bronze. Und im Kanadier 1 der Damen holt Carlotta Loske über 5000 Meter auch noch Bronze. Und, das wollen wir nicht vergessen, im Parakanu holt Moritz Berthold auch noch Bronze über die 200 Meter im V1. Ich glaube, da kann man die Klammer zumachen und sagen, erfolgreiche EM.
Kann man wirklich nur sagen, Hut ab. Der komplette Medaillensatz sicherlich für Jakob Schopf. Doppel-Olympiasieger immerhin ja auch von Paris. Schon mal toll. Und man sieht bei der Pauline Jaksch sicherlich, dass also sie war, glaube ich, vor 4-5 Jahren in Berlin Nachwuchssportlerin des Jahres. Mhm. Jetzt hat sie ja bei Olympia auch schon abgeliefert.
Ja.
Und jetzt 2 Titel da, ja, mit Sicherheit. Also kann man drauf gucken. Ich glaube, ich weiß nicht, sie ist 23. Ich glaube, sie ist noch relativ jung. Also da kommt was.
Und Jakob Schopf ja auch noch ein junger Bube, sage ich mal. Wirklich eine gute Truppe, die wir da noch zusammen haben, die in Paris schon Erfahrung gesammelt hat und auch vor allem Medaillen.
Ja.
Also ich glaube, da kann man sich, Stand jetzt, muss man sich da erstmal keine Sorgen machen, auch mit Blick auf L.A. Natürlich, die Form jetzt schon gut. Ich habe ein kleines Interview gelesen vom Trainer von Jakob Schopf und Max Lemke, die gesagt haben, im Vorlauf war sogar noch ein bisschen was rauszuholen. Das haben die beiden perfekt im Finale umgesetzt, gewinnen dann sogar mit reichlich Abstand ihre Goldmedaille. Also
ja,
perfekt in Form, gut trainiert, guter Zustand.
Ja, und dann ein K4-Rennen, was ja wohl unfassbar spannend gewesen sein muss, mit 0,31 Sekunden zwischen den Top 4. Deutschland, glaube ich, zeitgleich mit Spanien Zweiter, also richtig, richtig krass. Ja, da siehst du eben auch, was so Kanu-Rennsport dann eben an Spannung bietet.
Und also das ist wirklich ein Spektakel vor Ort, ne? Das muss man auch immer sagen, wenn man Fernsehbilder oder Videobilder sieht und wenn man die Person dann mal in live sieht, was die an, also was das, ich finde immer bei Kanu-Rennsport ist krass, dieser Unterschied von Oberkörper zu Beine.
Total.
Beine sind da ja gar nicht so sehr gebraucht oder weniger als diese Arme und die Schultern, dieser Oberkörper. Und der steht immer so, die Jungs und Mädels stehen so massiv mit einem Oberkörper neben dir. Du denkst, ach du großer Gott.
Ja, das ist, aber, ist immer wieder, finde ich auch. Und wenn du dann auf allem auch siehst, wenn die kurz nach den Rennen rauskommen und der Presserede und Antwort stehen und halt komplett auf sind, wirklich komplett auf, das sind 500 Meter, aber wenn du die so durchziehst wie die, ich bin da immer wieder beeindruckt und ja, es ist einfach großer Sport. Und ja, wollen wir vielleicht auch noch nicht vergessen, dass wir noch einen Heimweltcup im Kanuslalom hatten, wo wir auch noch Titel geholt haben. Ne? Ricky Funk ist wieder da. Zwei Titel.
Augsburg war das, ne?
In Augsburg, im Eiskanal. Kajak einer und im Cross-Einzelzeitfahren. Nachdem sie ja so ein bisschen Schwierigkeiten hatte, gerade das vergangene Jahr, das hat mich sehr gefreut, dass sie jetzt in der Heimat da nochmal zwei Titel im Weltcup da holt. Und dann bitter natürlich für Sideris Tasiadis, der zwar die schnellste Zeit des Wochenendes fährt, aber nur in der Quali und dann am Ende Vierter.
Auch der schon wirklich, wirklich lange dabei, muss man auch mal sagen.
36 mittlerweile.
Ja, berühmter Name, den wir immer wieder im Team D hören. Ja. Ich habe, die waren ja auch letzte Woche, oder vor was war das? Kurz vor unserer kleinen Pause, ich glaube vor 3 Wochen, waren die schon in Oklahoma und haben schon mal die Strecke.
Ja.
Getestet. Wir haben uns da noch gar kein Feedback eingeholt. Da müssen wir nochmal nachhören, wie denn da die Strecke war. Aber sie sind auf jeden Fall scheinbar in Form. Und
ja, ich hatte das Glück, mit Ricarda sprechen zu können vor dem Heimweltcup. Und sie hat erzählt, für sie war das wirklich das erste Mal, dass sie auf dieser Strecke war. Sie war vorher noch nie.
Ja.
Und sagte auch, es war super spannend. Sie hat so 2-3 Tage gebraucht, bis sie auch wusste, wie ist die Streckenführung, auf was muss man achten. Dann war sie aber drin und sagte, es ist eine sehr anspruchsvolle, schöne Strecke. Also ich denke, da kann man sich freuen auf 2028.
Ist natürlich ein bisschen schade, dass sie nicht in L.A. sind, sondern ausgelagert in Oklahoma, weit weg. Muss man mal schauen, wie das dann vor Ort gelöst wird.
Ja,
vielleicht kriegen wir sie irgendwie ins deutsche Haus, wenn alles vorbei ist. Da müssen wir mal schauen, aber das ist sicherlich
wieder die TMD-Reise.
Natürlich.
Ne? Sparkassen.
Würde mich schon wundern, wenn wir das nicht hinkriegen.
Das denke ich doch. Schön mit dem Auto. Bestimmt eine gute Tour.
Lass uns direkt mal weitergehen zur nächsten Sportart, und zwar Triathlon. Und da haben wir eine Frau, die hat sich etabliert in der Top-Weltspitze. Ja. Die ist auf 1 unterwegs. Lisa Tertsch ist nämlich nach ihrem Weltmeisterin-Titel und Staffel-Olympiasieg jetzt auch mit dem EM-Titel über die olympische Distanz, hat sie sich gekrönt. Gold im spanischen Tarragona. Also überragend. Das ist wirklich krass.
Lisa beeindruckt mich wirklich. Ich habe sie, als sie noch sehr, also wirklich jung war, am Anfang ihrer Karriere schon in Hamburg gesehen, bei den Weltserienrennen. Und was die so auszeichnet, finde ich, ist dieser absolute Wille. Also die ist wirklich so bissig. Das ist, finde ich, immer wieder beeindruckend zu sehen. Jetzt ja auch auf der Zielgeraden hat sie da alles in Grund und Boden gelaufen.
Ja.
Hat vergangenes Jahr ja die Weltserie schon gewinnen können. Ja. Also das muss man sagen. Da kommt echt eine Kandidatin, die dann hoffentlich nach dem Mixstaffel Gold in Paris dann auch in der Einzelwertung in L.A. ein bisschen was reißen kann.
Und sie hat wieder bewiesen, sie ist im Laufen richtig, richtig stark, ist nach dem Schwimmen auf 4 rausgegangen, hat den Platz 4 verteidigt während dem Fahrradfahren und läuft dann auf der Zielgeraden, ich glaube in der Spanierin war es, davon 2 Sekunden Abstand und damit EM-Gold, hat dann quasi die Sammlung voll. Einzel-Olympiasieg fehlt jetzt vielleicht noch, aber das ist natürlich,
ja,
ne?
Ich glaube, hat sie auch noch ein bisschen Zeit.
WM, EM und Olympiamedaille zu Hause hängen haben, ja, und vor allem Gold, da kann man sich nicht beschweren.
Würden wir auch nehmen.
Auf jeden Fall. wir dürfen nicht vergessen, wer dahinter lief. Franka Rust läuft auch noch auf Rang 8 bei den Frauen. Und bei den Männern sind die Ergebnisse, dass Benedikt Bettin auf Rang 14 läuft, schwimmt und fährt natürlich auch noch. Johannes Osterholt belegt Platz 32 und Lasse Lührs auf Rang 41.
Ja, also die ersten beiden sind mir noch nicht so geläufig, muss ich ehrlich sagen. Lasse ist klar, Lasse Lührs, altbekannt, hatte natürlich einige Verletzungsprobleme auch jetzt. Mal gucken, wie der wieder in Form kommt. Aber ja, das ist schön zu sehen, muss man wirklich sagen, wie kontinuierlich stark jetzt natürlich die Frauen etwas mehr im Fokus, aber auch die Jungs abliefern und was da im deutschen Triathlon danach kommt. Das ist cool.
Und hilft natürlich auch der Sportart, das muss man einfach sagen, nachdem Jan Frodeno natürlich einen Meilenstein geschafft hat für den deutschen Triathlon-Bereich und jetzt noch auch auf der olympischen Distanz jemand hinterherkommt, der diese Erfolge bestätigt und weiterhin zeigt, wie schön diese Sportart ist, wie spannend und wie unglaublich anspruchsvoll sie auch ist. Das ist gut für den deutschen Sport, das macht Spaß, da weiter zuzuschauen.
Ja, das kann man wohl sagen. Und Laura Lindemann dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Die hat dann natürlich auch ein schwieriges Jahr, aber scheint ja jetzt auch wieder Bock zu haben, richtig anzugreifen. Also insofern, ja, das ist, kann die Konkurrenz auf jeden Fall was erwarten.
So viel zu dem, was in der letzten Woche passiert ist. Und weil wir 2 Wochen Pause hatten, müssen wir noch mal kurz über das sprechen, was in der vorletzten Woche passiert ist. 2 Themen habe ich uns dann noch mal rausgesucht, die da vor allem uns ganz schön beschäftigt haben. Und das ist einmal die 3x3-WM. Da gibt es Silber für die 3x3-Männer. Finalniederlage gegen Lettland. Unglaublich spannendes Spiel. Ich habe es geschaut. Am Ende vielleicht sogar ein bisschen ärgerlich. Man war lange in Führung, gibt am Ende das Spiel den Letten in die Hand. Aber trotzdem damit die erste WM-Medaille für den 3x3-Bereich des DBB. Und man muss einfach sagen, habe ich ein Posting gesehen, der deutsche Basketball ist am Buben. Alles angefangen natürlich mit dem WM-Titel der Männer, der 5x5-Männer. Aber auch, wir erinnern uns an den Olympiasieg der 3x3-Frauen. Die Männer wurden letztes Jahr, glaube ich, schon WM-Vierte, haben da im Halbfinale verloren, unglücklich, und dann auch das Spiel um Platz 3. Danach hatte ich schon mit dem Trainer gesprochen, der hat gesagt, alles gut, wir sind auf einem richtig guten Weg, und das hat sich bestätigt dieses Jahr. WM-Silber, überragend, die machen eine richtig gute Arbeit, und die Jungs, das ist noch wirklich eine junge Truppe. Da können wir uns, glaube ich, auf viel freuen. Und die Kommentatoren haben das auch während des Spiels gesagt. Germany have arrived in der Weltspitze des 3x3-Basketballs.
So haben die das gesagt?
Das ist, ja, genau so haben die das gesagt. Das ist schon krass, so was der DBB da für eine Arbeit gemacht hat in den letzten Jahren.
Ja, ich will nicht wieder auf die Potenzialanalyse zu sprechen kommen, wo der DBB vor einigen Jahren ja noch sehr, sehr weit unten eingestuft wurde, ohne großes Potenzial. Das, wenn man das jetzt anguckt, ist das wirklich ein Hohn. Aber was mich interessieren würde, bei den Frauen war ja nur noch Marie dabei aus dem Paris-Team.
Ja.
Was ist da dein Eindruck? Hast du da ein bisschen was sehen können? Auch wie die, das ist ja immer nicht leicht, so eine neue Teamzusammenstellung. Welche Rolle spielt sie da jetzt? Also konntest du da ein bisschen was beobachten?
Also die Frauen haben die Gruppe hervorragend gespielt, die 4 Spiele in der Gruppe, oder waren es 3, ich weiß nicht mehr ganz genau, und sind dann im Viertelfinale überraschend gegen Aserbaidschan mit einem Punkt haben sie verloren.
3x3 macht natürlich
auch sind natürlich, wenn alles gut läuft, können sie auch um die Medaille mitspielen, das ist ganz klar. Marie Reichert ist natürlich mit ihrem Olympiasieg ein bisschen die Truppe zieht, aber ist auch noch eine junge Sportlerin, das muss man ja auch sagen, war auch in Paris noch super, super jung. Die Mannschaft ist in einem Umbruch, ne? Man muss ein bisschen das neue Team etablieren, und da sind neue Leute dazugekommen, die alten Svenja Brunkhorst, Sonny Kreinacher sind raus, haben aufgehört mit dem 3x3-Basketball. Da passiert natürlich jetzt ein Umbruch, und bis LA ist noch reichlich Zeit. Absolut. Im Viertelfinale raus, wenn du das gewinnst, ne? Halbfinale, alles möglich. Also auch da blicke ich gut voraus, aber ich sehe die Männer im Moment einen Ticken weiter. Also vielleicht sind nicht 1-2 Ticken weiter als die Frauen, aber das ist überhaupt nicht schlimm.
Ja.
Die Männer waren zur Paris-Zeit einen Ticken weiter hinten, haben das jetzt ein bisschen aufgeholt. Dann gab es den Umbruch bei den Frauen. Also alles gut. Ich glaube, die Männer und die Frauen sind auf einem guten Weg, was LA angeht.
Und die Frauen sind ja auch nicht mehr ganz jung, die drei Neuen, die da reingekommen sind. Das ist jetzt ja auch keine ganz völlig neu jung zusammengestellte.
Also, aber trotzdem, oder? Ich glaube, sie sind im Moment noch ein bisschen in der Findungsphase,
okay,
was das Ganze angeht.
Ja.
Und wie gesagt, knapp verloren gegen Aserbaidschan nur, ne? Wenn die jetzt auf, wenn die Bronze holen, reden wir anders darüber.
Klar.
Ganz klar, aber genau, so viel erstmal zum 3x3.
Ja.
Da kurzer Hinweis, falls ihr euch mehr über 3x3 interessiert oder mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen wollt, schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Mit Denzel Agyeman haben wir einen kleinen Tag für Tag gedreht, ein bisschen hinter die Kulissen geschaut. Wirklich, wirklich interessant. Ich kenne ein paar dieser Jungs noch von einem EOF aus Banská Bystrica war das, glaube ich.
Cool, ja.
Wirklich 17 oder 16 Jahre alt waren die da. Jetzt sind sie, glaube ich, 3-4 Jahre älter nur und holen WM-Silber. Unglaublich. Eine Anekdote noch. Wenn man zu solchen Events hinfährt als Team D, dann gibt es einen gewissen Kleiderleitfaden. Und wenn man dann eine Medaille gewinnt, dann gibt es ein vorhergesehenes Outfit dafür, wie man sich anzuziehen hat auf dem Podium und sowas. Und das hat auch eigentlich bei allen ganz gut funktioniert. Nur bei den 3x3-Jungs hat das überhaupt gar nicht funktioniert.
Was hatten die an?
Die hatten alle vier ein verschiedenes Outfit an.
Ja.
Also das ist auch ein schönes Bild am Ende auf dem Podium gewesen. Alle vier hatten wirklich was komplett anderes an. Der eine sein weißes Polo, der andere das rote Shirt, der andere die gelbe Jacke. Es war völlig wild. Es sah am Ende trotzdem cool aus. Und da haben sie schon EOF Gold geholt. Da war schon eine gute Truppe, hatte richtig Spaß gemacht.
Und solange es alles Team D-Klamotten waren, würde ich sagen, sehen wir darüber hinweg.
Alles gut. Es war in dem Moment dann wirklich witzig und ins Hotel konnten sie dann auch nicht mehr gehen. Also von daher war das kein Problem.
Ja, sehr gut.
Und dann müssen wir natürlich noch über die Sache sprechen, die letzte Woche auch noch passiert ist. Und zwar holt Alexander Zverev seinen ersten Grand Slam. Jens und ich, wir haben uns seit 2 Jahren, reden wir hier viel über Alexander Zverev. Ich hole das Thema immer wieder rein. Mhm. Wenn er mal in Rom oder Monte Carlo was gewinnt und dann geht's zu den großen Turnieren und dann sagt man, ja, aber Sinner und Alcaraz sind ja auch noch da. Das wird wahrscheinlich wieder nichts und wieder nichts. Und er war immer der Unvollendete. Man hat Olympia immer ein bisschen ausgeklammert, weil das nicht so richtig in diese Grand Slam-Reihe mit reingehört, sondern wird immer ein bisschen separat betrachtet. Aber er hat jetzt dem Druck standgehalten in Paris und genau da, wo er vor 2 Jahren war, glaube ich, sich ordentlich die Bänder gerissen hat am Knöchel, stand er jetzt und konnte jubeln, weil er jetzt den Grand Slam gewonnen hat.
Ich glaube, es ist schon 4 Jahre her, war es nicht 2022?
Kann auch sein.
Ja, auf jeden Fall. Du hast es richtig gesagt. Mhm. Ja, er war der Unvollendete. So hat er sich. Also ich glaube, man darf das so sagen, ohne despektierlich zu sein, weil er sich selber auch so gesehen hat.
Er hat das nie so nach außen kommuniziert, aber ich glaube nach innen und das, was er jetzt auch im Nachhinein noch so an Interviews gegeben hat, ich glaube, das war schon auch
total
der Blick.
Absolut. Das hat ihn gefuchst und das hat man ja auch immer gemerkt. Und man hat genauso jetzt gemerkt, was von ihm abgefallen ist. Und ich finde, es ist eben auch wirklich so absolut verdient, dass er das Ding geholt hat. Und da gibt es auch nichts von wegen, ja, Sinner und Alcaraz waren nicht dabei. Ja, völlig egal, weil am Ende zählt es,
Sinner war dabei.
Sinner war dabei und ist eben entkräftet ausgeschieden.
Und auch ein Djokovic war dabei.
Absolut. Viele junge Spieler waren dabei. So wer da durchgeht, der hat es absolut verdient und er hat vor allem dieser Favoritenrolle standgehalten, was man auch erstmal schaffen muss dann unter dem Druck. Er hat es ja auch selber gesagt, er hat das Gefühl schon auch gehabt, jetzt oder nie und er hat aus dem Nie hat er jetzt ein Jetzt gemacht und das finde ich ist genau das, was er sich erarbeitet hat. Er hat ja sehr viel Kritik auch dafür abbekommen, dass er an seinem Vater als Trainer festhält. Nun kann man auch darüber immer diskutieren, hätte er vielleicht schon ein paar mehr Titel, wenn er das nicht getan hätte. Ganz egal, weil am Ende geht es darum, wie er sich wohlfühlt.
Genau.
Jetzt hat er den Titel,
jetzt
hat die Familie den Titel und da kann man den Hut vorziehen und sich definitiv auch freuen. Ne? Also das ist ganz klar überragend.
Du hast das hervorragend zusammengefasst, wirklich jetzt einen kleinen Stein gelöst bei sich. Ich bin ein bisschen gespannt, was jetzt in Wimbledon passiert. Mal schauen, ob Sinner und Alcaraz zurück sind. Ich meine, ich habe gelesen, dass Sinner noch nicht auch irgendwie noch ein bisschen Pause machen wird oder so. Gucken wir mal, aber...
Ja, Sinner hat angekündigt, dass er vor Wimbledon schon wieder einsteigt, auf jeden Fall Wimbledon spielt. Bei Alcaraz kann ich es mir kaum vorstellen. Diese Handgelenksverletzung, das scheint wirklich ja brutal zu sein. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob er sogar schon abgesagt hat, bin mir nicht ganz sicher. Ich bin schon mal gespannt, wie Sascha jetzt in Halle spielt. Der morgen Erstrunde, ne, gegen den Tschechen Vít Kopřiva. Das glaube ich, ist auch schon spannend, weil du musst, Rasen war jetzt nie sein bester Freund.
Ja, Wimbledon Achtelfinale, glaube ich, war das höchste der Gefühle, wo er mal hingekommen ist.
Ja, ne? Da waren schon kuriose Sachen bei in Wimbledon, das muss man sagen. Also da hat es ihm bisher nie wirklich gelegen und Halle mag er ja und natürlich erstmal jetzt gefeiert worden, da auch auf dem Center Court geehrt. Sowas macht natürlich auch mit jemandem, der schon mal Olympiasieger war, sicherlich noch was. Natürlich. Und ich glaube schon, das wird bestimmt toll jetzt diese Woche. Hoffentlich kommt er weit, damit die Fans auch was davon haben, ihn da nochmal zu feiern. Stuttgart hatte er ja jetzt ausgelassen. Insofern, ja, mal gucken. Also wird spannend, aber ich glaube vor allem Richtung US Open. Wird es dann nochmal wieder
Ja, die lagen ihm schon immer ein bisschen besser als Wimbledon. Ja. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob ihm da jetzt, ne, gefühlt oder viele Deutsche in der Presse sagen jetzt schon, jetzt passiert es, jetzt geholt er die Grand Slams im Laufen. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, weil wenn Sinner gesund ist und wenn Alcaraz gesund ist, dann wird es gegen beide weiterhin schwer. Das muss man, glaube ich, schon so sagen.
Und es sind ja auch andere gute Spieler da, das muss man eben leider auch sagen, ne? Auch was die nachfolgende Generation bringt. Ich meine, wir haben da wie viele Italiener, die da Titel holen können. Wir haben jetzt einen Ben Shelton, der hat in Stuttgart jetzt gewonnen. Also da sind so viele Leute, die auch einen Grand Slam-Titel potenziell holen können, ne? Also das... Ich glaube, da kann keiner sagen, das wird ein Durchmarsch jetzt. Weil
er hat natürlich jetzt ein bisschen den psychologischen Vorteil, er hat jetzt diesen Druck nicht mehr, den er vielleicht vorher die ganze Zeit hatte.
Vielleicht hilft das.
Ich glaube, das hat ihm schon zugesetzt und er hat auch in einem Interview gesagt, als er dann gehört hat, dass Sinner raus ist, hat er die ganze Nacht nicht geschlafen, weil es ihn so beschäftigt hat, weil der Druck noch höher ist. Jetzt musst du es gewinnen.
Total.
Jetzt bist du in der Favoritenrolle als auf Platz 2 Gesetzter.
Ja.
Du musst das Ding jetzt nach Hause fahren.
Ja. Aber du weißt auch, dass du es kannst. Und ich glaube, das macht was. So, wenn Sinner dabei ist, hast du immer so vielleicht ein bisschen angezogene Handbremse, weil du denkst, ach scheiße, und dann im Halbfinale wieder gegen den und dann ist sowieso vorbei. Ich weiß nicht, ob jemand so denkt. Sascha wird hoffentlich so nicht denken, weil er ja grundsätzlich jemand ist, der sehr von sich auch überzeugt ist und auch weiß, welches Potenzial er hat. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du dann merkst, ich halte da Stand, und das hat er ja dann auch bewiesen in seinen Matches. Er hatte auch in der dritten Runde einen kleinen Hänger da gegen Quentin Halys. Aber den hat man
auch
immer.
Auch das Finale war jetzt nicht in einem 3-0 gespielt.
Ja.
Da hatte er wirklich Up and Downs und hat er dann am Ende einfach im fünften Satz ein bisschen die Nerven bewiesen und gezeigt, dass er sich auch verdient hat.
Total. Und der Tiebreak, also ich glaube schon, dass nach diesem Tiebreak-Satz im vierten, den der Kobolli gewinnt, die Mehrheit der Menschen eher auf Kobolli gesetzt hätte, weil auch Sascha natürlich körperlich den Anschein machte, als dass es ihn ganz schön erwischt hat. Dann kam diese kleine Gabe, was auch immer er da bekommen hat. Das ist ein schönes Mittel, möchte ich auch. Und das war richtig geil. Also dann hat er ja wirklich dann wieder voll zu sich gefunden und wie er den fünften Satz gespielt hat, war Championship-like.
Ja, das stimmt. Ich möchte bei diesem French Open noch ein bisschen auf den Juniorenbereich schauen, denn wir sprechen immer viel über Sascha Zverev, aber was kommt denn dahinter? Und wir haben letztes Jahr haben wir schon über Nils McDonald, glaube ich, viel gesprochen, der in der Einzelkonkurrenz, glaube ich, Silber gewonnen hatte ich glaube, den zweiten Platz belegt hatte. Und dieses Jahr hat es wieder einer geschafft, der schon mal für Team D am Start war und auch bei einem EOF, nämlich Jamie McKenzie. Möchte ich hier nicht umbenannt lassen. Dir sagt er nichts, aber wir schauen, speichert den Namen mal ganz hinten im Kopf ab, denn der holt im Juniorendoppel den Titel zusammen mit Vincent Reisach und war, wie gesagt, schon mal beim EOF am Start und ist auch in der Einzelkonkurrenz ins Viertelfinale gekommen, glaube ich. Also auch da können wir sagen, die Jugend kommt hinterher. Es ist jemand da, was ja immer wichtig ist.
Ja.
Ne? Und das dahinter auch nach einem Alexander Zverev, der wahrscheinlich eine große Lücke hinterlassen wird, dass da jemand da ist und der sagt, hier bin ich und der vielleicht darauf folgen kann.
Absolut. Ich meine, mir sagt der Name schon was und ich freue mich ja immer, dass wir jetzt den Schotten ihre ganzen Nachwuchsspieler wegnehmen. McDonald, McKenzie, mal gucken, was jetzt demnächst kommt. Aber auf jeden Fall, ja, wir haben ja auch gute Nachwuchsspieler, ne, wenn man an Diego de Dura denkt. Oder jetzt Max Schönhaus hat, glaube ich, heute verloren in Halle, erste Runde. Aber das sind ja auch Leute, wo man Hoffnung haben kann auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Sorgen machen wir uns, glaube ich, alle um die Damen. Mhm. Wenn ich nach Berlin gucke, ich glaube nur Eva Lüss im Hauptfeld diese Woche. Und die einzige, die in der Quali noch drin war, habe ich, glaube ich, gesehen, ist Tessa Brockmann gewesen. Also das ist natürlich für so ein Heimatturnier 500er schon bitter. Und da mache ich mir tatsächlich im Moment, was das deutsche Tennis angeht, deutlich mehr Sorgen. Da bin ich sicherlich nicht allein.
Das stimmt. Lass uns noch kurz schauen, was diese Woche so ansteht. Ab morgen, ab dem 16. Dienstag, startet die Fecht-EM. Auch da, sagen wir mal so, nicht mehr die Nation, die wir mal waren im Fechten. Wir werden da einen Blick drauf haben und dann nächste Woche davon berichten, was so passiert ist.
Sind da die Russen dabei eigentlich?
Ja. Ich glaube, die Russen sind da wieder mit dabei. Auch beim Triathlon waren sie mit am Start.
Ja, es kommt ja jetzt.
Es geht so langsam wieder los. Ja. Ja. Ich glaube, da muss man ein bisschen mit leben jetzt im Moment. Genau, ich habe noch eine Kategorie, die ich hier mit meinem Kollegen Jens ins Leben gerufen habe,
okay,
in den letzten Wochen. Und zwar ist es der Hype-Train, der nach L.A. fährt und wir müssen jemanden reinsetzen diese Woche. Wir machen es immer so, dass wir gucken uns ein bisschen an, was ist so passiert und wen könnten wir denn da reinsetzen für L.A. Ich habe diese Woche, natürlich, hätten wir zwei Personen, die wir da mit reinpacken könnten. Natürlich Lisa Tertsch als Weltmeisterin, Olympiasiegerin und als Europameisterin. Aber natürlich auch die Kanu-Rennsportler mit Jakob Schopf oder auch Paulina Jaksch könnte man mit reinsetzen. Und wenn man natürlich ein bisschen nerdiger sein will, die 3x3-Jungs könnte man auch. Ne? Wer weiß, was da in L.A. passieren könnte.
Was besetzen wir denn? Einen Großraumwagen jetzt oder einen Sechserabteil? Ja,
wir können einen Familienabteil aufmachen. Aber ich würde sagen, wir packen eine Person erstmal rein,
ja,
die uns, ja, die wir da mit reinpacken.
Wer können. Sitzt denn schon drin? Das, oder, oh, also
jetzt,
nicht,
das da muss ich natürlich jetzt nochmal zurückschauen.
Nicht, dass wir jemanden reinsetzen, der da schon sitzt. Nee, oder nee, so. Nee, dann nee, gibt nee, das bei der Deutschen Bahn, die
Anna Janssen haben nicht wir mit ihrem Weltrekord schon reingesetzt. Okay. Nee, Doppelbuchungen sind ausgeschlossen.
Absolut, das, das ist ja wohl. In der Bahn, bei der Bahn kommt drauf an. Wenn das du Bahncard 100 hast, dann kannst du dich ja nicht mal einchecken.
Nee. Das kommt nicht vor. Das haben wir schon im Blick.
Okay.
Wir können jemand Neues in den Hype-Train setzen. Und jetzt hast du natürlich als Gast die Bürde oder auch das Recht, dir da mal einen Namen rauszusuchen. Dann können wir kurz diskutieren, ob wir das gut finden.
Naja, die Frage ist, wie ist das wichtigste Kriterium für den Hype-Train? Muss es jemand sein, der bisher noch nicht so richtig aufgefallen ist bei Olympischen Spielen? Dann sollten wir nicht Lisa Tertsch nehmen, weil die ist ja schon eigentlich dem Hype-Train längst entwachsen. Dann würde ich tatsächlich, wenn du mir die Wahl lässt, dann würde ich Pauline Jaksch nehmen.
Finde ich gut.
Ja.
Bei Lisa ist natürlich auch immer die Frage, wenn du jetzt schon beim Paris-Olympiasieg und Weltmeistertitel letztes Jahr, EM-Titel dieses Jahr, wie lange kannst du dieses Top-Niveau halten? Ist ja auch in der Weltspitze nicht immer so einfach. Da kommen ja junge Leute nach. In zwei Jahren ist dann erst LA fast auf den, ich weiß gar nicht, wie viele Tage noch genau sind.
Nee, das weiß ich auch nicht.
Es ist, ne, das sind schon noch eine ganze Weile bis dahin, ob man das dann noch so halten kann, ist die Frage. Deswegen Pauline Jaksch natürlich jetzt auch schon auf einem hohen Niveau, aber ich glaube, da können wir uns drauf einigen. Pauline Jaksch,
da können wir
setzen uns, wir in den Hype-Train.
Da können wir uns drauf einigen,
auf sehr jeden gut. Fall.
Ja.
Sehr gut.
Ja, ansonsten habe ich mich am Wochenende, wenn ich das noch sagen darf, sehr darüber gefreut, dass die deutschen Hockeydamen in der Pro League ihre ersten beiden Siege eingefahren haben. Das war sehr wichtig.
Sehr gut. Ja, das habe ich gar nicht verfolgt. Gegen wen denn?
In England, gegen England.
Okay.
Zweimal gewonnen, 2-0 und 2-1 und 3-0, glaube ich, war es. Genau, die haben jetzt in London diese Woche noch zwei Spielchen gegen Australien und dann geht es ja nach Berlin zum Abschluss der Pro League. Da spielen sie dann nächste Woche und geht ja bei denen auch darum, dass sie die Klasse wenigstens halten. Das werden sie schaffen, aber sie waren halt Letzte vor dem Spieltag in London, haben jetzt zweimal gewonnen. Insofern sehr, sehr wichtig fürs deutsche Hockey.
Auf jeden Fall.
Pro-League will man dabei sein. Und genau. Und dann haben wir im Volleyball, haben unsere Männer ja noch Frankreich geschlagen.
Ja, 3-1, habe ich auch gesehen.
Auch schön, immer gut. Siege gegen Frankreich. Immer.
Es gab vorher eine 3-1-Niederlage gegen Italien. Das lassen wir mal raus.
Ja, Italien, aber guck mal, die müssen doch auch, irgendwo müssen die doch auch mitspielen.
Stimmt, die müssen im Moment nicht Fußball spielen, die können Volleyball spielen. Ja, das stimmt. Pro League, auch da noch der kurze Hinweis, ist im Moment im Öffentlich-Rechtlichen zu schauen. Folgt da gerne mal dem Volleyballverband auf Instagram, machen sehr, sehr gute Arbeit. Und man kann die Streams mittlerweile gratis im Free TV schauen. War die letzten Jahre nicht so und das ist wirklich, das macht Spaß.
Nations League?
Ja, Volleyball. Nations League kann man.
Aber auch mit Zeitverschiebung richtig schwer. Sie spielen ja in Quebec gerade, ne?
Oder aber wo? Die Frauen spielen jetzt die nächsten vier Spiele alle so 18:30, 19:30. Oh, okay. Also hervorragende Zeiten, das macht richtig gut. Und bei den Frauen, auch da im Moment ein kleiner Umbruch. Viele, viele junge Nachwuchsspielerinnen, auch jemand von den EOFs dabei, können wir dann auch nochmal drüber sprechen.
Stark, das ist immer gut, wenn du diese EOF-Erfahrung einwirfst, ja, die habe ich noch nicht.
Ich sag euch das jedes Mal vor den EOFs. Ja. Passt da auf die Namen auf, ihr werdet sie in vier Jahren nochmal irgendwo hören.
Das ist ja das Ziel. Und wenn das klappt, ist es umso schöner. Genau. Ja.
Das macht auf jeden Fall auch Sport und Volleyball. Es ist einfach eine verdammt coole Sportart. Ja. Das muss man mal so sagen. Schaut doch da auch gerne mal rein beim DVV Volleyball Germany. Das dazu. Ich habe noch zu sagen, wenn ihr jeweils mehr zu den einzelnen EMs oder WMs noch wissen wollt, dann schaut gerne nochmal bei teamdeutschland.de vorbei. Da haben wir die ganzen Texte, die unter anderem auch von Björn kommen. Stehen dann bei uns auf der Website. Schaut doch da gerne mal rein.
Tut mir leid.
nein, mach dich jetzt nicht so klein. Ich sage danke, Björn, dass du mich hier heute unterstützt hast.
Ja.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich werde noch einige Mal auf dich zurückgreifen.
Ich fühlte mich geehrt.
Sehr gut, sehr gut. Vielen Dank. Kommt ihr gut durch die Woche. Danke fürs Hören. Macht's gut und guckt nicht zu späte Fußballspiele. Macht's gut.
Ciao. Wird leider nichts werden.